ihre Pläne für eine gemeinsame Olympia-Bewerbung vorgestellt. Offen ist weiter, ob die Bewerbung für 2036, 40 oder 44 geplant ist. Anke Michel, RBB 24.
Populäre Wettkämpfe sollen am Brandenburger Tor ausgerichtet werden, etwa die Partien der Beachvolleyballer. Die Marathonstrecke könnte unter anderem an der Museumsinsel entlang führen. Rugbyspiele wären im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark möglich. Das Olympische Dorf für mehr als 16.000 Sportlerinnen und Sportler soll an der Messe entstehen. Gemeinsam mit Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Schleswig-Holstein will Berlin Olympia nach Deutschland holen.
Mit einem Festakt ist in Berlin der langjährige Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz Parzinger verabschiedet worden. In seine Amtszeit fiel unter anderem der Bau des Humboldt-Forums. Außerdem wurde die Sanierung des Pergamon-Museums in Angriff genommen. Gleichzeitig wurde heute die neue Stiftungspräsidentin Ackermann ins Amt eingeführt. Die 60-Jährige war vorher Generaldirektorin der staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Bundesgesundheitsministerin Warken hat sich dafür ausgesprochen, dass Hausärzte für Patienten immer die erste Anlaufstelle werden. Mit einer stärkeren Steuerung zu den Fachärzten ließen sich Doppeluntersuchungen und lange Wartezeiten vermeiden, sagte sie bei der Eröffnung des Deutschen Ärztetages. Union und SPD wollen laut Koalitionsvertrag mit gezielter Patientensteuerung mehr Effizienz bei der Versorgung erreichen. Im Streit über die geplante Finanzierung der Brandenburger Kommunen gibt es einen Kompromiss. Das Land nimmt geplante Einschnitte teilweise zurück. Thorsten Südow, RBB 24.
Der Familienleistungsausgleich, der rund 150 Millionen Euro pro Jahr ausmacht, wird anders als ursprünglich von Finanzminister Krumbach geplant, weiterhin an die Kommunen weitergereicht. Auch bei der Rückzahlung von Wohngeld von etwa 94,6 Millionen Euro kommt die Landesregierung aus SPD und BSW den Kommunen entgegen. Gestaffelt sollen in diesem Jahr zunächst nur 10% und damit etwa 9,5 Millionen Euro zurückgezahlt werden.
Berlin und Brandenburg dringen auf Nachbesserungen bei der anstehenden Generalsanierung der Bahnstrecke nach Hamburg. Sie fordern gemeinsam mit 5 weiteren Bundesländern, dass der Ersatzverkehr ausreichend ist und sicher finanziert wird während der 9-monatigen Sperrung ab August. Außerdem müsse die Zeit genutzt werden, um etwa in Bahnhöfe zu investieren. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter am Abend: viele Wolken und örtlich Schauer. Nachts wechseln bewölkt und Regen, Tiefstwerte zwischen 15 und 13 Grad. Morgen meist bedeckt und regnerisch bei maximal 17 bis 19 Grad. Die Zeit, es ist 18.03 Uhr.
Radio 3. Thaddäus und die Beobachter. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem einzigartigen politischen Gespräch in Funk und Fernsehen. Erleben Sie eine Prachtrevue der Gedanken, einen Wüstentanz der Positionen, eine übermütige Kür des Für und Wider. Direkt und live aus dem ältesten eigenständigen Funkhaus der Welt, dem Haus des Rundfunks an der Masurenallee in Berlin. Doch begrüßen Sie zuvor die Beobachter und Ihren Gastgeber Jörg Thaddäus.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir bedanken uns gleich zu Anfang bei dem charismatischen Paul Sonderegger, der uns hier eingeführt hat, der uns die Lagen heute hier natürlich wieder präsentieren wird bei unseren Beobachtern. Und natürlich begrüße ich diese Beobachter im Einzelnen. Da ist die Osteuropa-Spezialistin des Deutschlandfunks, Sabine Adler, ist zum Glück heute hier. Die Ressortleiterin Politik der Tageszeitung Die Welt, Claudia Kade. Der Kolumnist, Autor, Schriftsteller, höchst erfahrene Regierungsjournalist Dr. Heil. Und natürlich der Gottvater aller Feuilletonisten, Claudio Seidel, repräsentiert die Frankfurter Allgemeine Zeitung nach wie vor. Wir machen heute etwas, also zuerst mal, Herr Seidel, Sie haben schon wieder mein Herz gewärmt mit einer Klage, die Sie geführt haben, bevor wir mit der Sendung begonnen haben, nämlich nie beschäftigen wir uns mit gesellschaftlichen Entwicklungen. Das war Ihre zugegebenermaßen ein bisschen akademisch klingende Klage. Wir beschäftigen uns aber heute mit unmittelbaren Details in Brandenburg, diesem eigentlich wunderschönen Land, weil es gibt zwei Dinge. Zum einen ist die Landesinnenministerin Katrin Lange zurückgetreten, eine sehr wichtige Frau im Kabinett, sehr wichtig für Dietmar Woidke. Es ging darum, wann hat der Verfassungsschutz ihr gesagt, dass er die AfD als rechtsextremistisch einschätzen will und wann nicht. Da hat sie sich ziemlich drin verheddert. Sie da sah darin eine ganz, ganz große Intrige. Hören wir die Landesinnenministerin bei ihrer Rücktrittspressekonferenz.
In der Partei wird mit gezielter Desinformation gegen mich intrigiert. Grüne und Linke machen mit haltlosen Unterstellungen Stimmung gegen mich. Ausgerechnet die Partei, die den Verfassungsschutz abschaffen will, schwärmt jetzt plötzlich von der Behörde, die unsere Verfassung und damit die Demokratie schützen soll. Das nenne ich verlogen. Und die CDU Brandenburg macht auch noch mit. Meine Damen und Herren, es gibt auch in der heutigen Politik Grenzen der Schäbigkeit und Niedertracht, die ich bereit bin zu akzeptieren. Deshalb ziehe ich jetzt die Konsequenzen.
Sie ist zurückgetreten. Da müsste man normalerweise als Journalistin, als Journalist ganz tief einsteigen, wenn also eine Politikerin sagt, das sind Grenzen der Niedertracht, die da erreicht sind. Wie gesagt, unsere Kollegin Amelie Ernst, Landeskorrespondentin für die unterschiedlichen Radiowellen des RBB, sagt, na ja, da war auch was los. Also entweder hat sie es nicht gewusst, was ihr Verfassungsschutz machen will, das wäre schlecht. Oder sie hat gewusst, was der Verfassungsschutz machen will und hat gesagt, ich wusste es nicht, das ist auch schlecht. Also gab es für sie kein Vor und kein Zurück. Aber Hajo, sie klingt so wahnsinnig verärgert.
Ja, Einsicht hat sie nicht gezeigt. Ich glaube, der Vorgang war ein anderer. Sie hat dem Verfassungsschutzpräsidenten in Brandenburg, der als ordentlicher und tadelloser Zeitgenosse gilt, einfach Weisungen erteilt. Und Verfassungsschützer sind frei davon, von irgendwelchen politischen Weisungen. Das erleben wir jetzt auf höherer Ebene auch bei diesem AfD-Bericht und so weiter und so fort. Da hat sie also einfach ihre Kompetenzen überschritten. Und Dietmar Woidke hatte das Problem, dass sie ja schon zumindest von einigen als eine Nachfolgerin gehandelt wurde. Sie war übrigens auch diejenige, die Saskia Esken, ihrer Parteifreundin, geraten hat, nicht mehr in Talkshows zu gehen. Also auch parteiintern, sagen wir mal so, nicht unbedingt für maximale Loyalität bekannt. Eine eher schneidige Person, die natürlich gerade in so einem Land wie Brandenburg, das auch eine mächtige AfD hat, da so ein Bollwerk war. Das Interessante ist jetzt ihr Nachfolger, der frühere Bürgermeister von Frankfurt Oder, der sie quasi beerbt, ist eine total interessante Ostpflanze. René
Wilke.
Genau, danke. Der parteilos ist, mal so nach links, aber auch von der SPD. Und da hat Woidke gerade noch so den Ausweg gekriegt, also seine bewährte Innenverteidigerin, die musste gehen, aber jetzt mit einer Neubesetzung das ganz gut ausgebügelt. Aber es zeigt natürlich auch, dass dieser Ministerpräsident nach all den Jahren jetzt so langsam in die Phase kommt, die Stefan Weil in Niedersachsen aus eigener Kraft beendet hat.
Aber jetzt kann man sagen, Frau Lange hat argumentiert, und das fand ich nachvollziehbar, zumindest überlegenswert, Sabine, dass sie gesagt hat, naja, hier wählen so viele AfD in unserem Land Brandenburg. Und wenn wir jetzt hingehen und sagen denen allen, ihr gehört eigentlich verboten und höchstwahrscheinlich, wenn wir es irgendwie hinkriegen, werden wir euch verbieten, dann wirkt das weder souverän noch komplett angemessen und probat. Das fand ich nachvollziehbar, wie sie da argumentiert. Deswegen ist ihr dieser Verfassungsschützer, der jetzt gesagt hat, das müssen wir jetzt unbedingt machen, ja auch so auf die Nerven gegangen.
Ja, das mag sein, aber das ist ja nicht das Kriterium, dann so zu entscheiden. Also ich vermute, dass sie da Äpfel mit Birnen verwechselt hat, dass sie tatsächlich hätte bei diesem... Also sie durfte dem Menschen keine Weisung geben, diesem Verfassungsschutz, dem Landesverfassungsschutz. Und sie kann aber eine politische Meinung äußern. Die kann sie natürlich. Sie kann sich zu einem Verbotsverfahren äußern. Da kann man extrem unterschiedlicher Meinung sein, finde ich. Also es gibt sehr, sehr viele Gründe, die dafür sprechen, die AfD zu verbieten. Es gibt aber wirklich auch sehr, sehr viele Gründe, vielleicht nicht gleich 10 Millionen, wie es irgendjemand gesagt hat, weil es 10 Millionen AfD-Wähler gibt, muss es nicht 10 Millionen Gründe geben, sie nicht zu verbieten. Aber wenn sie sich auf diese politische Diskussion zurückgezogen hätte, wäre alles in Ordnung. Aber dieser Eingriff in letzten Endes in einen Verwaltungsakt. Der funktioniert nicht. Also es gibt eine Gewaltenteilung und dann hat sie sich dran zu halten.
Zumal, ich finde, die Partei und die Wähler gleichzusetzen ja auch total verkürzt. Ne? Also man kann die AfD als rechtsextremistisch einstufen, ohne dass gleichzeitig für die Wähler zu gelten hat. Denn die Wähler sind in ihren Einstellungen ja volatil. Die machen ja, sind ja nicht deckungsgleich mit der Parteiprogrammatik, nur weil sie sich einmal oder mehrmals für eine Partei entschieden haben bei einer Wahl. Also ich finde, das ist total verkürzt. Ne? Also
nein, aber zu sagen,
wenn wir die AfD so einstufen, dann damit würden wir die ganzen Wähler ebenfalls so.
Ja, Moment, aber das, was dahin führen soll, die zu verbieten, also eine Partei zu verbieten, die so viele Leute gewählt haben, das ist.
Es sind aber auch noch zweierlei Paar Schuhe. Ne? Also die Einstufung bedeutet nicht automatisch, dass ein Verbotsverfahren Erfolg hätte. Ganz im Gegenteil. Also wir wissen weiterhin nicht, ob ein Verbotsverfahren, das hängt auch immer von der Begründung ab, aber ob ein Verbotsverfahren, wenn es das überhaupt gäbe, ob das überhaupt erfolgreich wäre und trotz dieser Einstufung.
Kommen wir jetzt zu jemandem, der naja, für Sie fast zuständig ist, Herr Seidel, oder war. Der Oberbürgermeister von Potsdam ist am vergangenen Sonntag abgewählt worden. Das ist in vielerlei Hinsicht eine etwas merkwürdige Angelegenheit, weil es gibt ja oft die Klage, was ist denn die Demokratie wert und wo werden wir denn gehört? Das wäre jetzt sehr, sehr wichtig gewesen, weil das war gar nicht so eine satte Entscheidung, es war eine recht knappe Entscheidung, aber nur 32% der Potsdamer sind da hingegangen und haben mitgestimmt. Also es war jetzt nicht sehr aufwendig, man musste einfach nur seine Stimme abgeben, ist man dafür, dass der Oberbürgermeister entlassen wird oder tatsächlich nicht. Dann gehen 32% hin. Die Entscheidung ist, er muss gehen. Die Vorwürfe gegen ihn waren unter anderem, dass er VIP-Tickets für Sportveranstaltungen für sich und seine Frau genommen hat, wo man immer denkt, tja,
da würde man erzähl das den Amerikanern, erzähl das den Leuten
in Kalabrien.
Moment, das geht einen Schritt weiter, weil es geht nicht um die Tickets, das hatten wir ja auch im Bund schon mal, ich glaube beim Sommermärchen, ne, 2006 war das auch mal Thema, Sigmar Gabriel, wenn ich mich recht entsinne. Der Vorwurf war nicht, dass er die Tickets angenommen hat, sondern der Vorwurf war, dass es womöglich einen Zusammenhang gibt der Bevorzugung dieser Vereine oder auch Kultureinrichtungen, weil es geht um Fördergelder, es geht um Hallen, Spielorte und so weiter.
Da hat man sich auf einen außergerichtlichen Vergleich geeinigt. Dann gab es auch immer noch so Vorwürfe, er hätte das Wohnungsbauproblem, die Lösung angekündigt, aber nicht eingehalten. Dann wäre er mit seinen Leuten rüde gewesen, wo ich mir immer dachte, wer würde um Gottes Willen in der großen Nachbarstadt Berlin deswegen zurücktreten.
Im Gegenteil.
Wir haben Baustadträte wie diesen Charismatiker in Kreuzberg, der Steine für Steuergeld auf die Straße schmeißen lässt. Also da tritt ja auch keiner zurück. Wie haben Sie das jetzt gesehen als, ich weiß gar nicht, sind Sie noch Potsdam oder Sie sind nur im VIP vor Ort?
Ich bin mit Zweitwohnsitz in Potsdam gemeldet. Das heißt, ich bin nicht wahlberechtigt. Ich gehöre nicht zu denen, die nicht gewählt haben. Ich möchte auf zwei Dinge aufmerksam machen. Das eine ist die Struktur solcher Abstimmungen, die ist mir sehr gut bekannt aus München und aus Bayern, wo es die auch dauernd gibt, dass nämlich Leute, denen die Sache zu blöd ist, nicht zur Abstimmung gehen, weshalb dann zum Beispiel in München ein Hochhausverbot durchgesetzt wird oder in ganz Bayern das strengste aller Rauchverbote. Nicht etwa, weil alle Bayern dafür sind, sondern weil der großen Mehrheit des Volks ist es einfach zu blöd.
Tempelhofer Feld, haben auch ganz viele abgestimmt oder auch nicht abgestimmt, die gar nichts damit zu tun haben.
Und so wie mir diese Vorwürfe gegen Mike Schubert irgendwie zu kleinteilig waren, als dass ich so richtig mich hätte damit beschäftigen wollen, so ging es, glaube ich, vielen Leuten, die dann nicht abgestimmt haben, weil es ihnen zu blöd war, nicht weil sie unbedingt diesen Mike Schubert weghaben wollen. Ich sozusagen in meiner Kernkompetenz als Kulturjournalist hatte er eigentlich bis dahin ein sehr, sehr gutes Bild von Mike Schubert. Er hat gerade bei so wirklich, bei wirklich wichtigen Streitthemen, was wird aus dem Garnisonskirchturm, wie wird da weitergebaut, geschieht überhaupt mit dem baulichen Erbe der DDR, hat er, finde ich, eine sehr, sehr gute Figur gemacht. Sein Vorgänger war immer dafür, alles abreißen und überall Säulchen und Erkerchen und Prussialand aufbauen. Und er hat, wie ich finde, da ganz gute ganz gute Kompromisse gefunden und vernünftige Sachen dazu gesagt.
Man muss sagen, er war logischerweise, weil ich meine, das ist natürlich nicht schön mit 52 Jahren, wenn die politische Karriere so je beendet wird, zumal auch er, glaube ich, zwischendurch, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich stimmt, es wurde ihm aber nachgesagt, er hätte auch Ambitionen gehabt, hätte sich vorstellen können. Aus Potsdam sind Leute wie Matthias Platzek hervorgegangen, die dann das ganze Land geleitet haben, irgendwann auch die ganze SPD. Das war jetzt an einem Tag vorbei und da kann man, wenn Sie das zu Hause geht, sagen, dass, ach Mensch, echt, was war da los? rbb-online.de, da sind die Filmbeiträge der Kollegen, wo man auch sieht, wie er seinem kommissarischen Nachfolger nicht die Hand schüttelt. Also man ist da offenbar wirklich sehr verstimmt miteinander. Ja, aber ich muss gerade daran denken, wenn wir jetzt so sitzen und reden so darüber, gut, dass wir Donald Trump haben. Weil der hat Affären und Skandale, die euch alle so richtig aufpeitschen. Weil hier so, oh ja, ein Bürgermeister ist weg, ach komm, ist egal. 32 nee, Leute egal. Gehen hin.
Aber das war doch jetzt ein ganz geordneter Vorgang. Also es hat ja auch ganz lange gedauert. Es ist doch kein Grund, da einen Zweifel an der Demokratie zu sehen. Ich sehe Claudius Punkt, dass da einfach nur die ein Thema haben, dann auch zur Wahl gehen. Das ist meistens dann nur so ein Drittel, wie in diesem Fall auch. Aber es war in diesem Fall ja nicht ein Vorwurf, sondern es war so eine ganze Sammlung. Und es war, also ich meine, sorry, dass der Wohnungsbau nicht vorangeht, das ist kein Grund, irgendjemand abzuwählen. Das ist überall so. Aber es waren halt Verwaltungsvorgänge, Sachen sind einfach angekündigt worden und nicht vorangegangen. Also nach innen hat er offenbar, und das Problem ist ja, gerade als Bürgermeister muss man immer auch ein Verwaltungsmensch sein. Das wird immer total unterschätzt. Also du schneidest nicht nur den ganzen Tag rote Bänder und taufst irgendwelche Ausflugsdampfer, sondern du musst halt auch in dein Rathaus und in deine Ressorts reinregieren. Und da war er offenbar jetzt nicht so überambitioniert. Aber wenn Claudius ihn auf Premieren getroffen hat, dann ist doch alles duftet.
Nein, habe ich nicht.
Wo Claudius, wo die richtig guten Premium-Tickets hat nämlich
ja, klar. Andererseits
ist es doch so, du hattest jetzt so Mitleid, der ist 52, der Mann, und jetzt muss er aus der Politik raus. Aber so ist das mit der Politik. Also sie sind eben auf Zeit gewesen.
Ja, Moment. Ich dachte schon, du würdest jetzt sagen, dass die Leute, die es nicht können, dass die aussortiert werden, weil das ist ja nun wirklich nicht der Fall.
Das habe ich jetzt nicht gesagt.
Das ist wirklich nicht der Fall.
Sondern auf Zeit, ein Amt auf Zeit.
Also ist der denn jetzt bis zu seiner Rente hin mit Überbrückungsgeld versorgt? Weiß man das? Oder muss er einfach jetzt demnächst...
Ich muss mir auf die Zunge beißen, er ist ja nicht beim RBB.
Um Gottes Willen. Tja, Tadeus, ihre Papiere liegen beim Förder.
Ja, dann kann ich endlich Oberbürgermeister von Potsdam werden.
Aber der kommt zurück. Oder in 4 Jahren?
Könnte es sein, Herr Seidel, dass wir uns nicht nur um gesellschaftliche Entwicklung nicht angemessen kündigen, sondern jetzt im Spekulationsbereich sind, weil keiner von uns hat die Telefon. Kennst du Mike Schubert? Weil du guckst mich gerade so an, als würde ich habe mit dem Mike gesprochen, so sieht es gerade aus.
Nein, aber ich würde gerne nochmal unterstreichen, dass ich finde, wenn wir jetzt über, du hast ja eben kurz Trump eingeworfen, oder wir haben bei der nicht funktionierenden Baupolitik bestimmt auch an das Bundeskabinett gedacht, wie genial eigentlich die und wie bürgernah eben tatsächlich diese Kommunalpolitik ist, nämlich, dass wenn dir einer nicht gefällt, wenn dir seine Performance nicht passt, wenn da mehrere Punkte zusammenkommen und so weiter, hast du die Möglichkeit, den vorzeitig aus seinem Amt rauszuwählen. Ja. Und ich finde, dass insofern, also wir hören ja auch ganz oft von anderen Bürgermeistern und Landräten auch, dass die Kommunalpolitik eben eigentlich so die direkte Kontaktstelle zum Bürger ist und im Moment so vernachlässigt wird, eben auch von der Bundespolitik, weil denen Aufgaben hingeschmissen werden, die sie finanziell gar nicht selber bewältigen können in vielen Fällen. Von daher, ja, also ich würde einfach nochmal plädieren für Kommunalpolitik und mitmachen.
Für Demokratie.
Ja, nicht für Demokratie. Ich bin jetzt nicht Frank-Walter Steinmeier. Aber dieses interessiert mich alles nicht.
Wobei, verwechselt euch wirklich schnell. Ja.
Aber interessiert mich nicht, wähle ich nicht mit, ist in dem Fall doch wirklich irgendwie Bullshit, weil man kann richtig Spitzenpersonal verändern.
Super.
Das nehmen wir als wirklich aufmunterndes Statement, als Botschaft der Zuversicht. Bevor wir jetzt zu unserer ersten Lage kommen, weil wir müssen uns mit dieser neuen Bundesregierung beschäftigen. Ich sage gleich schon, wir tun das mit einiger Milde. Für diejenigen, die sagen, worum wir jetzt denn heute noch gehen, wir beschäftigen uns mit der Ouvertüre der Bundesregierung. Wir müssen uns beschäftigen mit der Ukraine, die von Russland so stark bombardiert wird, wie nicht seit Anfang des Überfalls Russlands auf die Ukraine. Wir beschäftigen uns mit dem Nahen Osten und wir beschäftigen uns hiermit. Liebe Radiohörer, ich halte ein Buch hoch. Es heißt Hybris, Verfall, Vertuschung und Joe Bidens verhängnisvolle Entscheidung. Wie kann man den Medien trauen, wenn sie sehen, dass ein amerikanischer Präsident wirklich in den Seilen hängt, sie aber nicht wollen, dass der andere, der aus ihrer Sicht schlimmere Kandidat, gewinnt. Das bereden wir, ob das okay ist, mit 4 sehr, sehr erfahrenen Journalisten hier am Tisch. Jetzt kommt die erste Lage von Paul Sonderegger.
Das war für die Beteiligten schöner, als es in den Koalitionsgesprächen noch um das Persönliche ging. Als der SPD-Vorsitzende Klingbeil am Sonntagabend Fernsehdeutschland erzählen konnte, dass sie einander jetzt Lars und Friedrich sind. Mittlerweile hat der Kanzler seinen Deutschen gesagt, sie müssten fleißiger sein und die markigen Worte gleich wieder kassiert. Er muss den Russen maßvoll drohen und sich seit gestern in Finnland ein Bild davon machen, warum die Finnen verteidigungsbereiter sind als wir. Lars Klingbeil musste den Krankenkassen 800 Millionen Euro vorauszahlen, damit die zahlungsfähig bleiben. Klingbeil hat angekündigt, er würde bald den Sozialstaat reformieren. Gleichzeitig plant Innenminister Dobrindt die Migrationswende und der Kanzler schafft ein Wirtschaftswunder und Weltfrieden. Wir sind im Kulturprogramm, also her mit eurer Rezension der schwarz-roten Ouvertüre.
Genau, das ist nichts weniger, als das ist jetzt euer Job. Ich weiß nicht, ich habe das letztes gelesen und dachte mir, naja, da ist auch was dran, dass irgendjemand gesagt hat, das ist ein unguter Zug im Journalismus heutzutage, dass man sagt, die Leute haben so gut wie gar nichts gemacht, außer einen Koalitionsvertrag vereinbart und schon fällt man über sie her und sagt, da stimmt es doch nicht, da ist der mit dem in Streit, da sind sie nicht in Übereinstimmung. Deswegen wollen wir es nicht allzu rüde gestalten, aber tatsächlich die Sache, die Friedrich Merz angekündigt hatte, ist, wir erinnern uns in den ersten Tagen meiner Regierung, das sollte so klingen wie, wird Deutschland ein, naja, wird sich in der Migrationspolitik in Deutschland eigentlich alles ändern, Claudia. Und was siehst du da jetzt? Also wir wissen, Alexander Dobrindt macht mindestens Tempo, das können wir sagen.
Ja, und man muss auch sagen, der Aufschrei der europäischen Nachbarn bleibt aus. Der ist eigentlich so nicht wie...
Die machen es ja auch.
Genau, also das ist die Prognosen von Sozialdemokraten und Grünen waren da falsch, zu sagen, er sprengt damit, oder Dobrindt und Merz sprengen damit Europa. Das ist nicht so. Das ist ein Schritt, der offenbar vielen willkommen ist und ein Richtungswechsel oder Paradigmenwechsel markiert, bei dem Deutschland eben dann tatsächlich eine wichtige Rolle spielt. Von daher, ich finde, bei dem Punkt hat die Koalition bisher eigentlich Wort gehalten. Morgen ist ja im Kabinett noch eine Rückabwicklung der Turbo-Einbürgerung. Das ist ein totaler Witz. Also da handelt es sich um total einstellige Schnelleinbürgerung. Also das wird überhaupt nicht nachgefragt. Aber trotzdem habe ich insgesamt den Eindruck, ohne jetzt zu gnadenlos sein zu wollen, dass die Innenpolitik Friedrich Merz gerade nicht so wahnsinnig interessiert. Die Migrationspolitik ist eine Ausnahme. Das ist aber auch ja eine Schnittstelle zur Außenpolitik. Sondern dass er sich tatsächlich mit aller Werf und aller Kraft und Energie da eher auf dem außenpolitischen Feld tummelt und auch da tatsächlich es zulässt oder selber auch macht, SPD-Terrain zu besetzen. Also dass CDU-Leute wie der Außenminister Wadefuhl das 5%-Ziel der NATO plötzlich für die NATO plötzlich ausgeben, obwohl das eigentlich Boris Pistorius' Aufgabe wäre als Verteidigungsminister, dass auch das Wirtschaftsministerium CDU geführt sich über diese Fragen Gedanken macht. Also kurzum, ich glaube, Merz reift da sehr viel Raum und seine Leute haben Prokura auch SPD-Terrain da zu okkupieren.
Andererseits sind es natürlich auch gerade diese außenpolitischen Themen, die einfach derart drängen. Ja. Das sind jetzt Entscheidungen zu fällen. Und dass er da auch Wadefuhl zum Beispiel machen lässt und sich ihm dann angeschlossen hat. Wadefuhl hat die erste Äußerung, jawohl, 5% in der Aufteilung, also nicht alles 5% in Waffentechnik, sondern auch Infrastruktur. Das geht in Ordnung. Sich das zu eigen zu machen und nicht gleich wieder einen großen Streit vom Zaun zu brechen, das fand ich eigentlich eine richtig gute Vorgehensweise. Man hätte auch vergrätzt sein können. Er hätte auch sagen können, warum sagt er das? Wenn überhaupt, dann sage ich als Kanzler das, gebe da eine Antwort drauf. Na klar war es abgesprochen, aber das hat in anderen Koalitionen schon gereicht.
Also bleiben wir ganz kurz mal bei der Migration, weil da haben ja alle Leute gesagt, das sei so ein wichtiges Thema. Du hast das jetzt gerade schon angesprochen mit der Turbomigration. Und ich finde, man sieht daran gut, wie wenig gut eine solche Diskussion, so wie wir sie geführt haben, der Sache eigentlich tut, weil die Turbomigration war so gedacht, dass Leute, die Turbo-Einbürgerung, die gute Sprachkenntnisse, ehrenamtliche Leistungen oder gute Leistungen in Schule und Beruf bringen, dass die sagen, dass die nach 3 Jahren bereits eingebürgert werden können. Da sagt Alexander Dobrindt dazu, nach 3 Jahren sei man noch nicht so weit, hätte man Deutschland nicht gut genug kennengelernt. Jetzt hat er außerdem den Familiennachzug ausgesetzt und dazu sagt Alexander Dobrindt, der Bundesinnenminister, Folgendes.
Das, was jetzt entschieden wird, ist das Aussetzen des Familiennachzugs für subsidiär Geschützte, das heißt für Menschen, die also keinen Asylgrund in Deutschland haben, trotzdem hier bleiben dürfen. Dazu gehört eben auch, dass wir die sogenannte Express-Einbürgerung, die Turbo-Einbürgerung, wie manche sagen, auch wieder abschaffen, die eine Einbürgerung ins deutsche Staatsangehörigkeitsrecht nach 3 Jahren ermöglicht hat. Das war falsch und deswegen wird es von uns auch wieder beseitigt, abgeschafft werden.
Das heißt beispielsweise, dass man den Tschetschenen und den Syrer, die psychisch gestörte Frau, die Leute niedergestochen hat auf dem Hamburger Hauptbahnhof, die beiden Männer haben die Frau ja nun überwältigt, die hätte man eigentlich turbo einbürgern können damit, wo man denkt, naja, das wäre ja eigentlich gar nicht so übel. Das ist also für mich kommt da die Differenziertheit viel zu knapp, zumal wir haben ja immer diese fürchterlichen bürokratischen Formulierungen in Politikersprache. Subsidiär Geschützte bedeutet nichts anderes, als dass Leute, die keinen Flüchtlingsstatus haben, keinen Asylgrund haben, weil sie politisch verfolgt sind, man trotzdem nicht zurückschicken möchte, weil sie zum Beispiel Bürgerkrieg ausgeliefert sind, weil sie größter Gefahr ausgeliefert Syrer. Sind, vor Syrer, Afghanen, vor denen sie nicht zu schützen sind in dem Land, in das man sie zurückschicken würde. Nicht nur deswegen subsidiär verborgen, das sagt Dobrindt natürlich hier nicht so gerne dazu, weil das heißt, ich schicke Leute dahin zurück, wo es gefährlich ist.
Nee, er sagt ja, der Familiennachzug findet nicht statt. Also weniger Angehörige her.
Aber er lässt es so klingen, das heißt für Menschen, die also keinen Asylgrund in Deutschland haben, er lässt es so klingen, als sei das was Anstößiges, weil das brauchen sie so. Das munitioniert ihre Migrationsdebatte, die, wie man doch nach meiner Meinung jetzt an diesen Sachen erkennen kann, schief im Wasser hängt eigentlich.
Ich glaube, das Ganze hat ja diese Überschrift, wir liefern. Mhm. Und egal wie plakativ und egal ob wie groß der Aufwand und vor allem auch diese Veränderung, die daraus entsteht, wird sich irgendetwas in der AfD-Wählerschaft verändern, dass man diese Einbürgerung nach 3 Jahren für eine Gruppe von, Claudia, ich weiß nicht, ob du die Zahl hast, ein paar hundert vielleicht, wird sich daran wirklich irgendwas ändern? Das ist ja auch eine Debatte, die wahnsinnig emotional geführt wird und wo es wirklich eigentlich um eine Schaufensterpolitik geht letzten Endes. Für manche ist es der Grund zu sagen, ja, die haben verstanden, die tun jetzt was. Und für andere wird es immer noch nicht genug sein. Nie wird es genug sein. Und das ist wirklich, ich schließe mich dir da an, ich finde, das ist zu wenig
differenziert. Es ist die Frage, darüber haben wir geredet, als diese Bundestagsentscheidung gab. Was müsste man denn eigentlich machen, um diejenigen zufriedenzustellen, die mit der Migrationspolitik nicht zufrieden sind? Also was müsste ich denn eigentlich machen? Wie gesagt, dass man Leute abschiebt, finde ich vollkommen
nichts
in Ordnung.
Herr Thaddeus, ja, nichts. Nichts wird etwas an diesen Dispositionen ändern. Man sieht es ja daran, dass im vergangenen Jahr die Zahlen sich halbiert haben. Man sieht es daran, am Sonntag der Aufmacher der Sonntags-FAZ, also auf der ersten Seite, war so ein Bericht darüber, wie schwer es ist, überhaupt rauszukriegen, wie viele Leute zurückgewiesen werden. Es sind irre wenige. Es ist alles reine Symbolpolitik und ihre Botschaft ist, wir lassen die Leute nicht nahe, wir schmeißen sie raus. Aber es wird nichts daran ändern, weil jede Empirie sagt uns, da wo es die wenigsten gibt, ist der Hass am größten.
Aber sorry, Symbolpolitik ist doch genau der richtige Begriff. Friedrich Merz hatte ein unglaubliches Glaubwürdigkeitsproblem bei Amtsantritt. Was er selber gesagt hat. Er hat ja gesagt, mein Vertrauenskonto ist überzogen oder so sinngemäß war das Zitat. Er hatte dieses Schuldenthema schon sich selber ins Nest gelegt. Und dann hatte er im Wahlkampf diese ja doch etwas großspurige Ankündigung an Tag 1 innerhalb von 24, so, was du zitiert hast. Das heißt, er musste liefern. Er musste zumindest den Eindruck des Lieferns erzeugen. Und mehr als alle möglichen Bundespolizisten, die du zusammenkratzen kannst, an Grenzübergänge zu stellen, um dort für die Tagesschau diese Bilder zu erzeugen. Das
plus
war sein
Markus
Job.
Söder. Ja,
plus Markus Söder. Plus Dobrindt sagt jetzt Turbo-Einbürgerung. Was gibt es für einen symbolischeren Begriff als Turbo-Einbürgerung wird abgeschafft? Das hat zwar keinen faktischen Wert, aber es hat einen symbolischen Wert. Und das war für Friedrich Merz und seine Glaubwürdigkeit auch in seinen eigenen Laden rein extrem wichtig, egal wie sinnlos das war oder nicht. Letzter Punkt, diese Symbolpolitik, und das ist die langfristige Überlegung, spricht sich rum. Es gibt keinen Familiennachzug mehr. Deutschland ist nicht mehr so freundlich oder wenig unfreundlich, wie es im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ist. Die dänische Strategie letztendlich, wir machen uns hier möglichst Also wenig Willkommenskultur. So, und das schreckt dann langfristig Leute ab, hierher zu kommen.
Aber sag mal, wie wär's denn? Also ich finde auch
bei Familien... Ich zitiere nur, ist ja nicht, dass das meine Meinung.
Beim Familiennachzug würde ich auch sagen, da ziehen wir ja eher anderen Ländern sogar noch hinterher. Also in Skandinavien ist der Familiennachzug gerade für Syrer schon ausgesetzt.
Seit längerem schon,
genau. Ja. Aber ich würde gerade sagen, also nur weil es bisher Symbolpolitik war, heißt das ja nicht, dass man es nicht mal wirklich ernst meinen könnte mit den Abschiebungen und Rückführungen. Denn in der Tat, Olaf Scholz hat immer gesagt, ne, riesen Rückführungsoffensive kommt jetzt und wirklich jetzt ein Jahr später und wieder ein Jahr später war es dann jetzt wirklich soweit und die Zahlen geben es nicht her. Mhm. Ich glaube, wenn du sagst, was würde denn wirklich helfen, dann ist das tatsächlich aus meiner Sicht eine Kombination aus Rückgewinnung der Kontrolle an den Grenzen. Das passiert jetzt. Mal sehen, wie lange das überhaupt personell machbar ist. Das frage ich mich zum Beispiel.
Weil 4000 Kilometer Grenze
genau, also eh das schwierig. Genau, das ist nicht ewig so aufrecht zu erhalten. Aber das wäre das eine. Und das andere ist tatsächlich, kriegt man es jetzt wirklich hin, mit den Herkunftsstaaten ernsthaft zu verhandeln, um Rückführungen und Abschiebungen in größerem Stile hinzukriegen. Denn wir haben, das ist ja auch immer ein Faktor bei den schrecklichen Gewalttaten, die wir zuletzt erlebt haben, immer öfter dann den Fall, dass die Behörden eigentlich den Täter oder den Tatverdächtigen eigentlich als Abschiebekandidat auf dem Schirm hatten, dann nicht angetroffen haben, dann durften sie nicht in das Nachbarzimmer gehen, in der Unterkunft und so weiter und so weiter, um den zu suchen. Also sprich, Behördenversagen und Abschiebungen, also Behördenversagen eindämmen und Abschiebungen, Rückführungen hochfahren mit aller Kraft. Das sind doch schon noch Stellen.
Das Argument, was wir gerade gehört haben, ist für mich so ein Chardonnay-Argument in unseren Kreisen. Leute sitzen beieinander und sagen, empirisch ist der Hass da am größten, wo keiner ist. Ich saß in Senftenberg, in der Niederlausitz, mit einem Senftenberger Ehepaar zusammen. Die beiden leben seit ihrer Geburt vor mehr als 6 oder also im Fall des Mannes 7 Jahrzehnten nur in Senftenberg und die erkennen ihre Stadt nicht wieder. Jetzt kann ich hingehen, weil in der Stadt gibt es Barbershops, Shisha-Bars, Dönerläden. Und dann kann ich hingehen mit meiner ganzen urbanen Klugheit und kann sagen, das haben wir in Berlin auch so, das ist kultureller Wandel, das ist gesellschaftliche Entwicklung, Herr Seidel. Findet euch damit ab.
Herr Thaddeus, Sie sprechen mir aus dem Herzen. Ich würde nämlich immer sagen, diese komischen Gespensterdiskussionen über geschlossene Grenzen und so lenken davon ab, dass es Integrationsprobleme gibt. Lenken davon ab, dass das Problem, was Leute haben, mal ist es sozusagen nur ein gefühltes Problem, mal ein ganz handfestes Problem, eben genau das ist, was Sie ansprechen. In meiner Wahrnehmung ist das allergrößte Problem sind Schulen mit mehr als der Hälfte Kinder, deren Muttersprache nicht Deutsch ist und so weiter. Natürlich, das sind Zustände, die müssen dringend geändert werden. Und die wird nicht der Herr Dobrindt ändern. Und indem sich Söder irgendwie martialisch an die österreichische Grenze stellt, als ob er einen Gamsbock abschießen wollte, werden diese Integrationsprobleme nicht gelöst. Und die sind mir bewusst. Und da bin ich nicht irgendwie die Champagnerfraktion.
Ja, was ja komplett ausbleibt, finde ich, ist im Moment dieser Ansturm von großen Mengen von Asylbewerbern in kleine Orte, diese wirklich Fehlentscheidungen auch, weil der Zustrom im Moment auch wirklich nicht so groß ist. Und ich finde immer, wenn ein Thema ausbleibt in der Debatte, nämlich dieses gerade, dann ist das eigentlich, spricht das auch dafür, dass sich ein Problem zumindest in die richtige Richtung entwickelt, also schwächer wird, in Richtung Lösung mal geht. Und das ist ja wahrscheinlich auch etwas, was wir wenig als Journalisten konstatieren. Wir gucken da nicht hin, weil da gibt es ja nicht große Proteste und so weiter. Aber eigentlich geht da was in die richtige Richtung.
Und ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ich glaube, es war auf Spiegel TV, gab es einen Beitrag aus Hamburg, aus einem sehr vermögenden Viertel, ich meine, es sei Harvestehude gewesen, wo sich die Anwohnenden wirklich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt haben, eine Flüchtlingsunterkunft dahin zu kriegen. Da ist Platz, da ist Grün, da ist Geld, da würde es eigentlich rein logistisch erstmal hinpassen. So, wo kommen Flüchtlingsunterkünfte hin? Immer da, wo die Gegenwehr einer einflussreichen Bürgerschaft möglichst gering ist. Und in dieser Woche oder am Wochenende kamen die Zahlen, wir haben 3,5 Millionen Millionen Menschen hier in den letzten Jahren aufgenommen. 3,5 Millionen, das sind bei gut 80 Millionen so 4%, sowas in der Größenordnung. Und 4%, wenn man das jetzt mal aus den reichen Vierteln wegrechnet auf die etwas ärmeren, sind das dann vielleicht mal 10%. Und das hast du dann in den Klassen, auf den Sozialämtern und in den Stadtbildern.
Das ist der deutsche Weg, es zu machen, lass uns mal eben ganz kurz hören, was der Bundesfinanzminister sagt über die allgemeine Situation, und dann komme ich euch mit dem Beispiel, wie es anders laufen kann. Lars Klingbeil redet darüber, was sich jetzt tatsächlich alles verbessern wird unter dieser neuen Regierung.
Es verändert sich etwas, es verbessert sich was. Die Züge kommen wieder pünktlich, die Straßen, die Brücken, die Schulen, die Kitas, alles das wird saniert. Aber das entlastet uns nicht von der Verantwortung, die wir haben, auch zu konsolidieren. Und niemand hat da das Recht, sich zurückzulehnen und zu sagen, die 500 Milliarden Sondervermögen sind jetzt da und wir müssen im Kernhaushalt nicht mehr konsolidieren. Und das werden wir als Gemeinschaftsleistung auch im Kabinett hinbekommen.
Das ist fast wie Olaf Scholz. Ich rede alles schön und dann ist es sozusagen
das die Wirklichkeit. Haben Sie von Anfang an gemacht, auch beim Koalitionsvertrag. Im Koalitionsvertrag stehen Dinge drin, die hätten Sie gerne so, die können aber nicht funktionieren. Da gibt es so mehrere Beispiele, weil Söder ja erzählt hat, Sie hätten das bis zum Punkt und Komma alles redigiert. Da steht unglaublich viele Sachen drin, die nicht erfüllbar sind. Alleine so ein banales Beispiel wie die Konnektivität der deutschen Flughäfen verbessern, funktioniert nicht. Kann man nicht hinkriegen, weil man die Passagiere dazu nicht hat.
Haben Sie rauskopiert aus den anderen Koalitionsverträgen? Da steht da seit 30 Jahren
wirklich drin. Und das, zum Beispiel die Frage, warum jetzt die Eisenbahn pünktlich kommen soll. Heute haben wir die Meldung gelesen, das Flix-Train hat 2,3 Milliarden investiert, um Schnellzüge zu kaufen, weil sie sagen, die Bahn ist so marode, da ist für uns einfach das Tor weit offen. Kommen wir noch mal eben kurz darauf zurück, was andere anders machen. Das Wirtschaftswachstum ist von den Wirtschaftsweisen auf 0,0, also auf 0 gesetzt worden. Das heißt, es gibt kein Wirtschaftswachstum, bedauerlicherweise, jedenfalls nach der Prognose der Wirtschaftsweisen. Eine Volkswirtschaft in Europa, die satt wächst und wo es heißt, die wird auch weiter satt wachsen, vergangenes Jahr 3,2%, ist die spanische. Und das Verblüffende daran ist, dass Leute sagen, das Erfolgsgeheimnis dieses spanischen Aufschwungs ist die Migration in Spanien. Alleine in Madrid leben 1 Million Leute, die zugewandert sind. Die kann man gut gebrauchen. Die arbeiten im Bau, die arbeiten in der Gastronomie, die arbeiten im Tourismus. Jobs, die viele Spanierinnen und Spanier auch nicht machen wollen. Und jetzt frage ich euch, das sind Leute, die kommen aus Südamerika, das heißt, die sprechen Spanisch. Mhm. Ist es das dann schon?
Sprache hilft.
Nicht ja, das nur, frage ich euch.
Also nicht nur, ja, aber nicht ich glaube nur. Auch Kulturmentalität, das hat auch was damit zu tun. Reinlassen in eine Gesellschaft hat auch was damit zu tun.
Weil die Regierung Sanchez ist sehr migrationsfreundlich. Nein,
die Regierung ja auch, aber die Menschen eben auch. Also da gibt es nicht dieses riesige Fremdheitsgefühl, was eben entsteht, wenn andere Sprachen, Kulturkreise kommen. Aber diese Verbindung der Spanier zu den lateinamerikanischen Ländern ist ja wirklich eng und wirklich vorhanden. Die ist ja da.
Das macht es deutlich einfacher.
Herr Tadeusz, es gibt also man trifft auf Kolumbianer und Venezolaner und weiß ja gar nicht, also die sind ja wirklich sehr präsent in der Gesellschaft.
Es korrespondiert mit Ihrem Argument und widerspricht ihm zum Teil. Es gibt ähnliche Untersuchungen aus den südlichen Grenzstaaten der Vereinigten Staaten. Das, wo natürlich sehr viel Spanisch gesprochen wird, also wo man auch nicht in eine völlig fremde Umgebung kommt. Und das Ergebnis all dieser Untersuchungen ist, Migration schafft Wirtschaftswachstum dadurch, sie kreieren ihre eigenen Jobs. Sie nehmen nicht den Autochtonen in New Mexico ihre Jobs weg, sondern sie schaffen ihre Jobs und sie überweisen auch noch Geld zurück in ihre Heimatländer. Ich tue mir immer ein bisschen schwer mit dieser Kategorie der kulturellen Fremdheit. So als wäre der Syrer ein so komplett anderer Mensch, dass wir ihn gar nicht verstehen können. Ich erinnere mich dran, es ist nicht viel mehr als 100 Jahre her. Man muss nur nachlesen, irgendwie Thomas Mann, Bekenntnisse eines Unpolitischen. Da hat diese Position noch der Franzose, der Engländer.
Die aber auch komisch sind.
Gegenfrage, warum sind ungefähr 1 Million, vor allen Dingen Ukrainerinnen und ihre Kinder in Deutschland, ich würde mal sagen, relativ unauffällig irgendwie so in die Gesellschaft eingesickert. Über 100.000 allein in Berlin, man weiß es nicht so ganz genau. Und ich kann mich gar nicht so richtig daran erinnern. Das größte,
so ähnlich aus wie wir.
So, ja, so, aber so einfach ist, das ist das Erste. Und das Zweite ist
das Argument.
Wir haben dasselbe.
Wir haben nicht gemerkt, dass sie da sind. Also da ist ja die Erwerbsquote auch total gering. Ne?
So, das wollte ich gerade sagen. Du siehst aber da, und das ist ein deutsches Problem, und das unterscheidet sich vermutlich auch, oder da unterscheiden wir uns von Spanien. In unserem Bekanntenkreis gibt es eine Ukrainerin, die ist fast seit Kriegsausbruch hier, also seit 3 Jahren. Es hat 2,5 Jahre gedauert. Die wollte arbeiten. Mhm. 2,5 Jahre gedauert, bis sie überhaupt sowas wie ein Praktikum. So. Und bei einer bekannten Russin, die auch bei Kriegsbeginn hat es 3 Jahre fertige Lehrerin, Englisch, Russisch, hätte man auch in Willkommensklassen schon mal Englisch, Russisch, genau, wie auch immer lehren können. Das, also ich, wie hieß das, noch so ein Turbo, ne? Beschäftigungsturbo, war das nicht Hubertus Heil?
Ja, ja.
Also ich finde, immer wenn irgendwo Turbo dran steht an deutscher Politik, dann ist höchste Aufmerksamkeit und
Vorsicht. Weil wir müssen, es gibt so eine Sache, die ich, habe ich erstmals in eurer Zeitung, also in der Welt gelesen, habe gedacht, au. Das muss man als Politiker ganz dringend wegignorieren, weil das ist ein ganz, ganz unangenehmes Beispiel. Und zwar der Batteriehersteller, der weltführende Batteriehersteller CATL aus China. Abgesehen davon, da saß ich selber beim Tag der deutschen Industrie, als der Wirtschaftsminister Gabriel sagte, und wir müssen die Batterietechnologie nach Deutschland holen, da sind Arbeitsplätze drin. Das ist merkwürdigerweise schiefgegangen. Die Bundeskanzlerin, die sich jetzt überall feiern lässt für ihre fantastische Autobiografie, die hat auch das nicht, unter anderem nicht hinbekommen. Jetzt ist CATL, ein chinesisches Unternehmen, 1/3 aller Elektroautos fahren mit CATL-Batterien. Der Mann, Robin Zeng, der das gegründet hat, ist einer der reichsten Menschen der Welt. Was hat der gemacht? Der hat eine Firma eröffnet in der Nähe von Erfurt, in Arnstadt, mit 1700 Beschäftigten. Und jetzt kommt der für deutsche Politiker sehr unangenehme Teil. Er hat erstmal dafür keine Subvention genommen. Wir erinnern uns, Intel sollte 9,9 Milliarden kosten. Hat Northvolt. Ja nicht geklappt. Northvolt, ganz großes Erfolgserlebnis. 1700 Arbeitsplätze, das haben zuerst Chinesen gemacht. Die unmittelbare Absicht dieses Unternehmens ist, die Chinesen sollen bitte nach China zurückgehen und Deutsche sollen da arbeiten. In der Nähe von Erfurt. Das Problem ist, sagt Herr Zeng, ihr müsst irgendwas anderes machen, hat er gesagt. Ihr müsst irgendwas ändern, weil wir haben keine Facharbeiter. Wir haben keine deutschen Leute, die wir nehmen können, die da arbeiten können in der Firma, wo wir 1,8 Milliarden Euro investiert haben. Mhm. Und das möchte ich gerne mal sehen, wie Lars Klingbeil oder irgendeiner dieser Leute sagt, ja, ist ja ganz klar, wie wir das machen. Oder womit wir uns in Thüringen die ganze Zeit beschäftigt haben, dass sie die Nazis da gewählt haben und solche Sachen machen. Aber das ist, ich finde, das ist so faktisch. Was ist... Herr Zeng sagt, ihr müsst die jungen Leute motivieren, dass sie sich für solche Themen beispielsweise interessieren wie Chemie oder für Batterietechnologie oder was immer dazu gebraucht wird. Mhm. Also wie schaffe ich das als Politiker, Claudia, sowas wegzuignorieren?
Ja, das siehst du ja, die Reaktionen darauf sind jetzt nicht irgendwie laut. Ne? Das wird irgendwie so beschwiegen, sehr, sehr tunlichst beschwiegen. Aber das ist ein Riesenthema, wie sozusagen unser Bildungssystem, was in der Schule schon Schwierigkeiten hat, wie ihr ja gerade ausgeführt habt, Lehrermangel, der langsam jetzt sich ein bisschen bessert, aber eben auch die Heterogenität der ganzen Klassen und so weiter. Aber dann geht es immer noch weiter, dass eben auch tatsächlich die Studienplatzwahl und die Fächerwahl zum Teil überhaupt nicht korrespondiert mit den Bedürfnissen, die Wirtschaft oder viele Wirtschaftszweige eigentlich haben und wie man da eigentlich tatsächlich Interesse weckt, weil umsteuern, ich bin ja nicht in der DDR, wo einem vorgeschrieben wird, was man jetzt zu studieren hat, aber in der Tat, das ist ein totales Mismatch, da passt nicht mehr richtig zusammen.
Trotzdem, Frage, die Leute, die nicht in dieser Firma arbeiten, die arbeiten nicht deswegen nicht dort, weil sie alle Germanistik oder Orientalistik studieren, glaube ich, sondern weil sie alle in Bayern sind, wo es die Jobs gibt bei Apple und Microsoft. Und so.
Also das ist ein sehr merkwürdiges Argument, Herr Seibes.
Wir steuern auf 3 Millionen Arbeitslose. Es ist ja nicht so, dass wir immer noch auf unserem Niedrigstand.
Es könnte auch da sein, es könnte sein, deswegen habe ich das Beispiel genannt, es könnte sein, dass wir ein Einstellungsproblem haben. Dieser deutsche Hochmut, da zu sitzen und zu sagen, nein, wir haben das schon alles im Griff, wir regeln das schon alles und wir denken mal ganz viel so über die Feinheiten nach. Und dann kommt ein solcher Mann und sagt, Freunde, ihr habt das alles überhaupt nicht im Griff. Der hat auch noch Zudem hat er sich mal dazu geäußert, was die Europäer alles falsch machen, nämlich alles gleichzeitig, sagt er, um tatsächlich Wettbewerber im Batteriemarkt zu werden, sich da immer hinzustellen und zu sagen, wir haben die Weisheit gepachtet und jetzt machen wir erstmal einen richtig schönen Green Deal und dann überwachen wir alles, dann führen wir überall Regulationen ein und jemand kommt und investiert einfach 1,8 Milliarden, findet keine Leute, das finde ich erschütternd, muss ich ehrlich sagen.
Ja, aber wenn man nochmal zurückgeht zu den 1 Million Ukrainern, die eben erst Deutsch lernen sollen und dann arbeiten. Das ist der Irrsinn schlechthin. Das ist so bescheuert. Oder ich weiß nicht, ich höre seit Jahrzehnten, seit Jahrzehnten hören wir dieses Argument, dass die Studienabschlüsse aus dem Ausland nicht anerkannt werden. Ja, wann werden sie denn bitte schön anerkannt? Also Ärzte, Lehrer, Zahnärzte, wer auch immer.
Sind Iranern schon falsch gelaufen? Als Iraner kam einmal schon komplett so falsch gelaufen. Die ganze Zeit Raketenphysiker ins Taxi gesetzt.
Der Lerneffekt ist null und dann stellt sich die Politik hin und sagt, das läuft alles prima, da fasst man sich wirklich am Kopf. Das nächste Ding ist das Bürgergeld für Ukrainer. Das ist, vergleichen wir das mit Polen, wie viel Geld, wie viel Unterstützung es in Polen gibt, in Litauen, im Baltikum, da gehen die Beträge immer weiter runter und hier sagen sehr, sehr viele Ukrainer, wir haben euch nicht drum gebeten. Wir haben euch nicht um diese Summe.
Aber ihr legt es uns vor die
Füße. Dann sollen wir uns entschuldigen dafür. Und natürlich ist für den einen oder anderen der Anreiz zu arbeiten dann nicht so groß. Sie kommen mit relativ wenig Geld aus, zumal wenn sie dann in Familien zusammen sind. Also die Not, auch ein eigenes Betreuungssystem zu schaffen, dass man also sagt, ja, also gut, da gibt's vielleicht, also das sind eben Frauen und Kinder und da müssen Kinder betreut werden. All das würden sie sehr, sehr gut organisiert bekommen, weil man das an Polen und an baltischen Ländern sieht, wie hervorragend das funktioniert.
Und da wir im Land der Dichter und Denker und der schrägen Debatten sind, der Bundeskanzler hat markig angefangen, hat gesagt, die Deutschen müssen fleißiger sein, wo man so denkt. Ich meine, die Woche, in der wir uns befinden, die Woche endet morgen am Mittwoch, dann ist Donnerstag, der Feiertag.
Brückentag.
Und der Brückentag, der Hauptfeiertag in Deutschland.
Mir ist weder ein Feiertag noch ein Brückentag irgendwie gelungen. Also jetzt mal ohne Quatsch, als Selbstständiger ist das völlig wurscht.
Ja, aber als Selbstständiger bist du die starken Schultern, die mehr zu tragen haben, das weißt du doch. Hast du noch nie den Sozialdemokraten zugehört? Du musst, also ich arbeite auch an diesen Tagen. Aber ich bin auch selbstständig. Aber dafür geht es uns fantastisch. Wir spielen die ganze Zeit Tennis.
Dürfen
im Fernsehen sein.
Ja, ich lasse mir gleich noch eine Champagner-Badewanne ein. Ich weiß nicht,
wie genau das so ist das. Es gibt, wie gesagt, ich sage ja nicht, dass der Bundeskanzler recht hat. Es ist nur interessant, dass er es so markig angestoßen hat. Und es ist interessant, wo das Ganze am Sonntag endete.
Bei den Rennen.
Also Carsten Lindemann, bei Karin Mioska war Carsten Lindemann, über den ich um Gottes Willen kein böses Wort sagen will. Das ist ein anständiger Mann und vor allen Dingen ein großer Fußballenthusiast, was mich sehr für ihn einnimmt. Gut,
Paderborn ist zweifelhaft, aber
SC Paderborn hat es nicht geschafft, deswegen er saß traurig da. Arminia Bielefeld hat es nicht geschafft, 45 Kilometer von Paderborn entfernt am vergangenen Wochenende. Und jetzt musste er die Worte seines Herrn begründen. Karim Joska fragt ihn zuerst, wer arbeitet denn jetzt nun wirklich zu wenig?
Wer arbeitet denn jetzt zu wenig?
Zum Beispiel, ja, machen wir es konkret, zum Beispiel Rentner in Deutschland. Dafür wollen wir eine Aktivrente schaffen. Wir wollen sie nicht zwingen zu arbeiten, sondern wir wollen sagen, die Arbeitsstunden insgesamt sind zu wenig in Deutschland. Und wir wollen 2.000 Euro allen Rentnern in Deutschland, möglichst ab dem 01.01.2026, die ersten 2.000 Euro im Monat steuerfrei stellen. Es muss niemand arbeiten, aber wir setzen diesen Anreiz.
Ich muss an so einen Moment denken, den ich in der Körperstiftung in Hamburg erleben durfte. Nur ältere Menschen, Leute in der Nähe des Rentenalters. Und da war die damalige Familienministerin, war sie Christina Schröder, da und hat für den Bundesfreiwilligendienst geworben. Und alle nickten und dann stand irgendwann ein älterer Herr auf und sagte, verehrte Frau Schröder, ich habe meinen Wehrdienst geleistet, dann habe ich mehrere Jahrzehnte gearbeitet, ich habe Kinder großgezogen, aus den Kindern ist allen was geworden, jetzt bin ich Rentner. Warum soll ich jetzt Bundesfreiwilligendienst machen? Und so ähnlich kommt mir das vor, wenn Lindemann sagt, ja, die Rentner müssen.
Naja, komm, so habe ich das jetzt aber nicht verstanden.
Habe ich auch nicht so verstanden. Also es ist ein Angebot, du kannst zuverdienen und das ist dann
2.000 Euro Steuern.
Und ich glaube, also ich weiß nicht, es gibt bestimmt viele Leute, ich zähle mich da übrigens dazu, ich kann mir nicht vorstellen, ich weiß nicht, wie mein Zustand dann ist, wenn es soweit ist, aber wenn man Spaß am Job hat dann warum denn nicht? Warum soll man denn da nicht weiterarbeiten können? Und es ist ja momentan tatsächlich schwierig.
Da sind wir bei einem harten Thema. Ich habe dazu
vergessen. Ich würde aber noch kurz was zu dem März davor sagen. Also das März, seine Ansagen dann immer relativ schnell wieder zurückholt, das ist ja jetzt auch schon ein Muster, was wir kennen. Aber ich glaube, ihm ist auch klar geworden, oder zumindest seinen Helfern, dass das, was er da sagt, dass in Deutschland die Arbeitsstunden pro Kopf im internationalen Vergleich gering sind, stimmt. Aber da spielt der Staat eben auch eine Rolle.
Absolut.
Also genau das Thema Betreuungsangebote, damit nicht mehr so viele Frauen so viel Teilzeit und eben so wenige Stunden arbeiten können, sondern mehr Stunden arbeiten können, ist eine staatliche Aufgabe. Dann ist es eine staatliche Aufgabe, das Bildungssystem auf Vordermann zu bringen. Dann ist es eine staatliche Aufgabe, wie ich finde, tatsächlich über den flexiblen Renteneintritt mehr nachzudenken. Also das sind alles
Steuergerechtigkeit.
Das sind alles Aufgaben, die Politik zu leisten hat und die man eigentlich dann nicht beim Bürger ableht.
Also und es gibt 900.000 Menschen in Deutschland, die nur von den Einkünften ihres Vermögens leben. Das gönne ich jedem. Ja, das sind Dividenden, das sind Zinsen und so weiter. 900.000 Menschen. Miete musst du voll besteuern, auf Kapitalerträge nur 25%. So viel zum Thema Steuergerechtigkeit. Das heißt, jemand, der von passivem Einkommen, also von seinen geerbten 10 Millionen lebt, zahlt weniger Steuern als der ordentlich, so wie du, auch am Feiertag arbeitet. Das ist ungerecht. Und außerdem ist das fast 1 Million Menschen, die einfach überhaupt nicht arbeiten.
Muss dir aber zugeben, ich muss
die arbeiten nicht. Meint Carsten Lindemann eigentlich die arbeiten zu wenig?
Million Menschen?
Wir fragen ihn, aber ich muss
das sage dir gleich.
Und das Familiensplitting, was Carsten Lindemann auch bei Karin Mioska vorgeschlagen hat, finde ich für die CDU und ihre dann doch etwas konservative Ausrichtung einen ziemlichen Schritt nach vorne. Weil dieses völlig bekloppte Ehegattensplitting, Halleluja, von dem ich auch profitiere, in die völlig falsche Richtung weist. Also das wissen wir alle, alles Quatsch. Familiensplitting heißt, da wo Kinder ist, wird steuerlich begünstigt. Finde ich super.
Da sind wir uns einig. Ich muss dir nur jetzt schon gestehen, sollte mein Traum in Erfüllung und ich beim Euro-Jackpot gewinnen, werde ich von meinen Kapitalerträgen leben.
Völlig in Ordnung. Aber dann zahlst du einfach 40% Kapitalertragssteuer.
Völlig egal, ob ich gewinne.
Ich gönn's dir. Dann ziehe ich deinen Golf
Chico, weil ich
es gibt einen Aspekt an dieser Diskussion, den ich überhaupt nicht fassen kann, nämlich die Aufforderung, mehr zu arbeiten, finde ich ganz sympathisch. Ich fordere mich selber auch immer auf, mehr zu arbeiten.
Und völlig vergeblich.
Hörst nicht drauf.
Mag mich trotzdem. Sondern dieses Gegensatzpaar, mehr arbeiten statt Life-Work-Balance. Das ist so retro. Wo kommt denn das her? Aus den 50ern oder was? Jedes Silicon Valley-Unternehmen, wo ganz andere Arbeitsstunden geleistet werden, wird aber das verbinden mit dem Versprechen auf ein gutes Leben. Wir sorgen für eure Work-Life-Balance. Ihr arbeitet 60 Stunden oder so.
Sicher eine halbe Stunde am Tag
könnt ihr Yoga machen. Ihr kriegt Yoga und Surfkurse und alles. Und dagegen wirkt wirklich Lindemann wie so ein Uropa.
Der Freizeitpark Deutschland, Helmut Kohl.
Er ist sehr jung, also jünger als alle hier am Tisch. Ich weiß nicht, ob er jünger ist als du. aber Carsten Lindemann ist sehr, sehr jung. Reden wir über den wir begonnen haben zu sprechen, der Bundeskanzler. Die Außenpolitik ist so drängend, hast du gesagt. Sabine, jetzt ist er beim nordischen Gipfel gewesen und hat sich da umgetan, hat unter anderem mit dem Ministerpräsidenten Finnlands Petteri Orpo eine gemeinsame Pressekonferenz gegeben und dann da das gesagt, wo er sich darauf bezieht, wie gut auch die Zivilbevölkerung vorbereitet ist in Finnland auf einen möglichen Angriff Russlands. Ich glaube, 1200 Kilometer gemeinsame Grenze sind das mit Russland. Das ist das, was der Bundeskanzler da gesagt hat.
Wie sich ein Land auf zivile Verteidigung vorbereitet und was ein Land leisten kann, wenn es über Jahrzehnte mit einer solchen Situation umzugehen weiß und die entsprechende Infrastruktur vorhält und ausbaut. Das ist sicherlich wegweisend und beispielgebend für viele andere Länder, auch für Deutschland.
Und das ist wirklich beeindruckend, wenn man sich das angucken kann. In Helsinki
eine Bunkerlandschaft, in die ungefähr ein Fünftel der Bevölkerung passt. Also ein
aber auch nicht unbedingt schön, oder?
Das ist unterirdisch, unterirdisch, alles unterirdisch. Alles unterirdisch wird die ganze Zeit genutzt, irgendwelche Tennisplätze, Squashhallen, was weiß ich, Schauspielbühnen, alles mögliche. Also es ist eine ganze Infrastruktur, Städte unter der Erde und ein Fünftel der Finnen hat einen Bunkerplatz allein in Helsinki. Also von, im Stadtbild von Helsinki ist das nicht zu sehen. Das verunstaltet nicht die Städte. Aber es sind auch nicht nur die Finnen, es sind auch die Polen. Ich habe jetzt unlängst ein Beispiel gehört von einer sehr guten Freundin in Warschau, die erzählt hat, dass der neueste Trend, wenn man von einem Trend sprechen kann, der ist, dass die Armee in Polen Plätze anbietet am Wochenende. Wie lerne ich mich in einem Katastrophenfall, bei einer Naturkatastrophe, beim Kriegseintritt, bei einer medizinischen Geschichte, also in Notfällen, Straßenunfällen, was weiß ich. Also in Notfällen selbst irgendwie zuerst mal zu helfen. Und diese Kurse, die diese Armee da veranstaltet, sind regelmäßig ausgebucht. Die Leute haben Eintageskurse, kommen dann nach ein paar Wochen wieder, lernen irgendwas anderes, von der ersten Hilfe bis whatever, bis zur Zivilverteidigung. Und es gibt ein riesen Interesse in Polen.
Und jetzt, und es ist schmerzhaft, dass du es sagst, Sabine, weil eigentlich ist das eine Geschichte, die wollte ich eigentlich nur mit euch auf dem Flur besprechen, aber jetzt können wir es auch hier sagen. Wir haben hier einen Moment kreiert, mal einmal, wo Hajo sagte, ja, wie sollen wir das machen? Soll ich jetzt meine Söhne bitten, dass sie sich zur Armee melden? Und da musste ich sagen, ja gut, da war ich jetzt offen gestanden auch etwas sprachlos und hatte keine Antwort, weil ich dachte, wieso kann ich Hajo abverlangen, dass er seine Söhne schickt? Und dann habe ich überlegt, ja gut, was ist denn mit mir? Und dann habe ich gedacht, das kann ja nur symbolisch sein, weil zu was braucht man einen 56-jährigen Mann, der bedingt gefährlich ist? Ich habe das gemacht, was, wie ich mittlerweile weiß, viele Leute gemacht haben. Ich habe meine Verweigerung zurückgezogen und dann ist mir mitgeteilt worden, dass meine Unterlagen an das Karrierecenter der Bundeswehr weitergeleitet worden sind. Und jetzt möchte ich, jetzt habe ich denen geschrieben, ich möchte Reservist werden, wie man mir gesagt hat. Und so habe ich mir das von Generälen sagen lassen. Sie müssen denen schreiben, dass sie Reservist werden wollen. Genau das habe ich gemacht. Ich habe nach Potsdam geschrieben, zu dem zuständigen Karrierecenter, und habe geschrieben, ich möchte Reservist werden. Ich habe seit einer Woche keine Antwort auf diese Mail.
Das wird auch noch dauern.
Das ist für mich die deutsche Realität, dass die Bürokratie beißt alles weg, weil ich weiß, mittlerweile haben das viele gemacht. Ich habe von einem Mann bei der Bundeswehr gehört, dass sie da sitzen, sie haben all diese Leute, es ist ihnen wahnsinnig peinlich und niemand meldet sich zurück. Jetzt bin ich, mich brauchen die da mal im Ernst nicht wirklich, aber es gibt Leute, die sie brauchen. Zum Beispiel Leute, die IT-Kenntnisse haben, Leute, die Profis sind in interessanten technologischen Feldern, die bräuchten sie und sie melden sich bei diesen Leuten nicht zurück und dann lassen sie sich feiern und Boris Pistorius ist der große Reformator und die Bundeswehr wird ganz anders und man denkt sich im Ernst, Leute, da darf man aber unten nicht gucken und man darf nicht die Decke hochnehmen.
Also wir hatten auch tatsächlich mehrere Fälle bei uns mal, noch gar nicht so lange her, da war auch zum Beispiel ein promovierter Chemiker, der wollte auch Lehre für ABC-Abwehr und so weiter, das wäre super interessant gewesen, das war ein Behörden-Ping-Pong und anderthalb Jahre im Prinzip nichts gehört oder irgendwie nur auf mehrfache Nachfrage irgendwie, wir kümmern uns, die hören von uns. Und Ende vom Lied war auch, dass er dann entnervt aufgegeben hat und gesagt hat, Leute, also dann scheint der Bedarf ja doch nicht so dringend zu sein. Falsch. Es ist ein enormer Bedarf. Es gibt noch nicht mal eine genaue Erfassung. In Deutschland weiß man nicht, wie viele Reservisten gibt es eigentlich, wie viele Leute könnte man eigentlich im Bedarfsfall zusammenziehen. Das ist unbekannt. Da wird jetzt erst geschaut, kann man das mal irgendwie erfassen. Das werden zum Teil Menschen doppelt erfasst. Die einen sind beim THW aktiv, werden aber gleichzeitig als Reservist geführt, geht aber im Katastrophenfall nun nicht. Beides gleichzeitig und so weiter. Also da ist eine, das ist eine, wenn man sich da wirklich ernsthaft mit befasst, wird einem Angst und Bange.
Und wenn das schon nicht funktioniert, weißt du, mit der Erfassung der Reservisten, dann weißt du, dass das mit der Wiedereinführung der Bundeswehr, der Wehrpflicht erst recht nichts wird. Also das ist wirklich was beängstigend. Wobei man das
den heutigen Akteuren nicht unbedingt nur vorwerfen kann. Ne? Das ist natürlich in den letzten 30 Jahren auch gewachsen.
Richtig, absolut.
Normalerweise müsste jemand wie du sofort so eine Mail kriegen, Mann, toll, Herr Thaddeus, schön, dass Sie sich melden, wir kümmern uns, Sie hören von uns.
Ja, es geht ja immer, abgesehen davon, dass einfach mit Mitte 50 ist es fantastisch zu hören von einem Karrierecenter, wo
du
man selbst was mit zu
tun hat. Und du könntest doch diese jungen Menschen mal
nein,
so ein bisschen
Leute wie ich, das habe ich mittlerweile schon herausbekommen, Leute wie ich sind dafür gedacht, dass man die, denen gibt man eine Flinte, dann gehen die um die Kaserne Wache, während die anderen, die es können, kämpfen gehen. Das ist der Gedanke dahinter und das leuchtet mir ja auch ein. Aber ich denke nur, bleibt eine politische Initiative, muss die bei uns immer null sein? Also muss die immer auf null rauslaufen? Weil das ist das, was mich daran frustriert. Ich habe so viele Interviews selber geführt, ich habe so viele Interviews gehört mit dem Generalinspekteur, der war hier bei uns bei Radio 3 und dann erzählen sie, jetzt ändern wir das alles und das wird ein ganz anderer Geist. Wir müssen das auch von den Deutschen verlangen.
Wollen das auch.
Ja, aber reicht wollen?
Ich glaube, es gibt
machen ist wie wollen nur krasser, da gibt es diesen Satz hier.
Absolut.
Ja.
Ich glaube, die Strukturen geben das überhaupt nicht mehr her. Bis vor ein paar Jahren haben wir gehört, wir haben eine Auslandsarmee mit Spezialisten, die in Mali irgendwie Hubschrauber...
Waren sie ja auch.
Waren sie ja auch. Aber dieses wir hatten mal dieses Leitbild vom Bürger in Uniform. Das war eines der konstituierenden Merkmale von Nachkriegsdeutschland. Also, dass die Bundeswehr nicht mehr so ein Staat im Staate ist, sondern wir sind das. Wo ist das geblieben?
Es ist ja eher umgekehrt. Nur es ist ja eher umgekehrt, das Leitbild des Bürgers in Uniform könnten wir jetzt gerade ganz gut gebrauchen.
Absolut.
Aber wenn wir uns anschauen, wie schnell sich die Mentalität trotz allem geändert hat, dann sind wir vielleicht einfach ein bisschen zu ungeduldig. Es ist nicht so lang her, dass kein Mensch sich einen Krieg in Europa vorstellen konnte. Es ist nicht so lang her, dass hier irgendwie meine Freunde noch drauf trainiert wurden, meine Freunde bei der Bundeswehr, drauf trainiert wurden, die Bundeswehr ist dazu da, in Afghanistan irgendwo Auslandseinsätze, Seewege sichern und so weiter, dass wirklich Landesverteidigung
von
wieder...
Von Freunden umzingelt.
Genau, dass Landesverteidigung wieder etwas werden könnte, dass das ein bisschen dauert, sozusagen, bis das in diesen Strukturen ankommt und so weiter, die Leute sich das vorstellen können, dauert ein bisschen genauso, wie ich glaube, mir kommt es auch so vor, in unseren Diskussionen über den Krieg, den potenziellen Krieg, leben wir immer noch in der Steinzeit, stellen wir uns immer noch vor, muskelbepackte Männer mit viel Metall hauen aufeinander ein. Mir erzählen die Leute, es gibt eine israelische Software, mit der die ukrainischen Spezialisten die russischen Drohnen hacken. Da brauchst du keinen Muskel, da musst du.
Ja, aber die sitzen trotzdem noch im Loch. Also das. Da haben wir jetzt auch die Brücke im Übrigen, um an das anzuschließen, was Sie sagen, Herr Seidel, bei diesem nordischen Gipfel, bei dem jetzt Friedrich Merz auch zu Gast war, ist nochmal ganz deutlich festgestellt worden, dass Russland der Feind ist, dass Russland eine große Gefahr ist für Europa, dass die Russen eine große Gefahr sind. Und wir kommen jetzt, Paul, ich würde dich bitten, zu den Leuten, die diesen Luxus nicht haben, zu sagen, da lassen wir noch ein bisschen Zeit vergehen, weil sie mindestens seit drei Jahren im Krieg sind.
Es regnet Höllenfeuer auf die Ukraine, war eine Schlagzeile im Economist aus Großbritannien. Die Zusammenfassung der massiven Luftangriffe Russlands auf das Land, das die Russen vor mehr als drei Jahren überfallen haben. Es gab Tote und Verletzte an 22 Orten in der Ukraine. Bundeskanzler Merz hat gestern erklärt, die Ukrainer könnten mit den aus Deutschland gelieferten Waffen so weit schießen, wie sie es für richtig halten. Eine Beschränkung der Reichweite gibt es nicht mehr. Bei einem Gipfel im finnischen Turku waren sich die Vertreter der nordischen Regierungen einig, die Russen sind und bleiben eine Gefahr für Europa. Wie entschlossen ist der Bundeskanzler, der als Oppositionsführer so kraftvoll aufgetreten ist? Wie stark sind die Europäer?